Hallo und herzlich willkommen bei Antenne Akihabara. Mein Name ist Julian und ich werde wie immer begleitet von Lukas. Hallo Lukas.
Hallo.
Heute haben wir ein bisschen was anderes, beziehungsweise spezielleres. Wir haben, glaube ich, unsere erste Reihe, würde ich jetzt mal so betiteln.
Also abgesehen von den Season Reviews und Previews, ist das die erste Reihe.
Und theoretisch bei Zedasto, da haben wir doch irgendwie auch I
und II, oder? Ach stimmt, ja, 2 Folgen bei Zedasto, wo wir aufgenommen haben.
Gilt das schon so? Weiß ich jetzt gar nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Ja, auf jeden Fall, ihr Zuhörer werdet wahrscheinlich schon erraten haben, was geht, weil ihr den Titel natürlich angeklickt habt. Und zwar geht es um Studio Ghibli. Kurz davor aber zu sagen, es geht nicht um Studio Ghibli, sondern wir werden einfach in dieser Reihe jetzt die Filme abhandeln. Ich glaube, ich habe öfters mal schon erwähnt, zum Beispiel, da ging es meistens um Kyoto Animation, dass ich gerne das alles von vorne nach hinten schaue, das heißt chronologisch, um einfach mal so die Anfänge zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Und da bietet sich natürlich das an, was am mainstreamigsten in ganz Anime ist, wo jeder wahrscheinlich schon mal einen Film irgendwie gesehen hat und zumindest auch Anime-Fans, sehr, sehr viele auf jeden Fall das sehr mögen, ist natürlich Studio Ghibli. Und da kamen ja im letzten Jahr die meisten Filme auf Netflix. Und wir werden dann jetzt von Anfang bis Ende so alle Filme mal chronologisch durchgehen, besprechen, wie wir das halt so immer machen. Heute wird's aber ein bisschen noch, ich sag mal, wir geben schon noch einen Ticken historischen Kontext, aber darum wollte ich das am Anfang kurz klarstellen, dass wir jetzt nicht irgendwie erklären, wie Studio Ghibli entstanden ist, sondern meistens höchstens, wenn wir zum Beispiel zum Film irgendwas aufgeschnappt haben, zu Miyazaki hat man ja eh schon immer mal was gehört an Interviews oder sowas oder da mal mitbekommen. Das werden wir natürlich so ein bisschen sagen. Und speziell heute die Filme brauchen auch einen Ticken historischen Kontext, damit die überhaupt versteht, wieso wir die heute besprechen.
Kurze Frage. Mhm. Du hast gesagt, wir wollen die Ghibli-Filme besprechen. Aber ich glaube, wir haben uns auf Takahata und Miyazaki
Weiß ich gar nicht. Geht, ich, bei Netflix-Filmen ist da auch ein Goro-Film dabei.
Ich will nicht unbedingt die Goro-Miyazaki-Filme
gucken. Weiß ich jetzt nicht. Okay, ja, dann kannst du es vielleicht nicht gucken. Ich guck's dann vielleicht, weiß ich jetzt noch nicht.
Dann muss ich es ja auch gucken.
Ja, die Frage ist nämlich dann auch, da kommen wir auch noch später dazu mit der roten Schildkröte, ob man das dazu nimmt oder nicht oder so.
Das hätte ich sowieso als nach Ghibli so als.
Ja, da können wir dann noch Resterampe vielleicht
ja, so ein aber bisschen. Wir haben ja sowieso schon ein bisschen über Studio Ponoc geredet, also das ist.
Ja, gut. Auf jeden Fall. Der heutige Titel wird wahrscheinlich vor Studio Ghibli, vor Ghibli, so ungefähr in dem Sinne sein. Und zwar, die meisten Leute wissen vielleicht, Studio Ghibli ist. Wann war es? 83? Ich weiß es selbst nicht mehr. War es 85? Ich
glaube 85. Nach Nausicaa auf jeden Fall. Nausicaa war 84. Danach wurde Ghibli gegründet.
Genau, 85.
Also Nausicaa war das letzte Projekt, was außerhalb von Ghibli stattgefunden hat.
Genau, weil natürlich die Mitbegründer Takahata, Miyazaki oder halt Toshio sind alle nicht unbedingt gestartet, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen Anime machen, wir gründen jetzt ein Studio. Sondern meistens bei anderen Studios vorher gewesen. Und haben da Arbeiten gemacht. Und wir wollen uns heute auch gar nicht oder insgesamt gar nicht auf deren Werke, zum Beispiel in Bezug auf Serien, versteifen, sondern wir wirklich nur Filme. Das heißt, beziehungsweise weiß nicht, ob das dann auch als Film oder OVA, das war ja alles in den 60er, 70ern, wie das da alles hieß. Das heißt zum Beispiel, wie heißt Future Kid Conan, zum Beispiel von Miyazaki oder halt Heidi Future von Takahata, werden wir halt heute nicht besprechen. Oder insgesamt besprechen.
Bei Miyazaki auch Key Animator, so nebenbei.
Genau.
Also da war er auch mit beteiligt.
Richtig, darum die ganzen Sachen besprechen wir nicht. Sondern wir werden uns heute auf drei Filme, die mehr oder weniger wichtig waren für Takahata und Miyazaki, beschränken. Das eine war nämlich das Regiedebüt von Takahata. Dann als sie nochmal zusammengearbeitet haben für einen Film, sage ich mal. Und dann nochmal das Miyazaki-Regiedebüt. Finde ich ganz gut, gibt dann auch Kontext für später. Sagen,
ich habe ein bisschen recherchiert, ich bin jetzt der, also eigentlich Typ. Miyazaki hat schon ein Musikvideo gemacht, 65. Und
ja, darum da ja auch. Hat
er ursprünglich das erste Mal Regie geführt. Hattest du dir
Filmregiedebüt habe ich eher gemeint, darum habe ich ja gemeint, weil ja, sonst genau. Takahata und so weiter, wäre ja alles ein bisschen auch noch anders.
Ich weiß, wenn wir über Ghibli reden, dann gibt es auf jeden Fall Leute, die irgendwie schreiben. Also eigentlich, deswegen übernehme ich es lieber gleich.
Ja, okay. Auf jeden Fall, es wird so ein bisschen, glaube ich, jetzt zusammenkommen. Und genau, darum wird es in der Reihe dann nicht um irgendwelche Serien und so weiter gehen, sondern komplett nur um Filme. Genau, darum. Lukas, ich glaube, wir können einsteigen und zwar mit dem Film. Wie hast du es jetzt auf Deutsch übersetzt? Weil du hast es ja übersetzen wollen.
Sonnenprinz, die Abenteuer von Horus. Ich
Okay.
glaube, es gibt gar keinen offiziellen Namen dazu. Aber der offizielle englische Name, Little North Prince, ist meiner Meinung nach ein bisschen irreführend. Obwohl Abenteuer von Horus ist auch ein bisschen
Ja.
irreführend, obwohl es im Originaltitel steht, weil es hat nichts mit Ägypten zu tun.
Ja, ich hätte nämlich jetzt gesagt, dass hier, wie zum Beispiel als Synonym Horus, Prinz der Sonne, Prince of the Sun, hätte ich wahrscheinlich jetzt als Titel dafür genommen, um den Leuten nahezubringen, was es ist. Genau. Das ist ein Film, der ist 68 erschienen. Also schon sehr, sehr lange her. Wow, muss man sich mal vorstellen.
Damals als Toei noch versucht hat, das Ghibli des Ostens zu sein.
Genau.
Nicht das Ghibli des Ostens, das Disney des
Das
Ostens.
Disney, richtig.
Fuck.
Ja, du hast es schon erwähnt.
Was ein bisschen ironisch ist, weil Ghibli dann ja später, nachdem zwei Toei-Angestellte es gegründet haben, so diesen Ruf bekommen hat. Naja.
Ja, du hast schon erwähnt, also ist ein Toei Animation entstanden und so, auch wenn man mal so mitbekommen hat, gerade weil ja hier Miyazaki war ja auch damals für die Arbeiterbewegung in Toei zuständig mit dem Betriebsrat und so weiter. Das hat man ja alles mal schon mitbekommen und auch zum Beispiel hier mit das Toei Animation Puss in Boots, also gestiefelte Kater Symbol, das war ja auch damals so kurz um die Zeit rum, wo das entstanden ist und so weiter, wo sie mitgearbeitet haben. Und das war nämlich Takahatas Regiedebüt. Und wenn ihr vielleicht auch
Also nicht
andere.
Puss in Boots, sondern Sonnenprinz.
Genau, Horus. Und vielleicht, das habe ich nämlich vor ein paar Wochen gerade erwähnt, als nämlich Yasuo Otsuka gestorben ist. Da hatte ich ja nämlich gesagt, das war ja der Mentor mehr oder weniger von Takahata und Miyazaki, dass er mehr oder weniger dafür verantwortlich war, dass Takahata jetzt dieses Regiedebüt bekommen hat. Und ich hatte jetzt nämlich auch gelesen, weil ich mich so interessiert habe, kurz, weshalb Horus natürlich jetzt überhaupt hier reingehört, dass Takahata sich einfach als also als Director beworben hatte, mehr oder weniger. Heutzutage ist ja so, dass du als Animator anfängst, dann so langsam dich hocharbeitest und dann irgendwann mal halt Regie führen darfst für einen Film.
Ja,
Aber
so ein bisschen eher wie Miyazaki das gemacht hat, dass er lange Zeit in Between Animator war, dann Key Animator und dann so langsam mal Screenplays machen durfte, Storyboards
ja.
machen durfte und dann auch Regie übernehmen durfte.
Und da zu dem Zeitpunkt in den 60ern konnte man sich anscheinend noch bewerben, einfach so, ja, ich würde gerne Regie führen. Und dann wurde halt erst als Co-Regie geführt, speziell natürlich dann für Folgen und so weiter, für die Serien. Und hier hat er dann halt sein Filmregie-Debüt gehabt, wegen Yasuo Otsuka. Was ich dann auch ganz lustig fand, weil ich so auch gelesen hatte, ist nämlich dann hier, dass Toshio Suzuki, also der dritte Ghibli-Gründer, der hat ja vorher hier als Magazin-Editor und so weiter gearbeitet, war nämlich nach Horus, nachdem es rausgekommen ist, so der erste Kontakt, weil er halt hier Takahata und ich glaube sogar Miyazaki auch anfragen wollte für ein Interview für deren Magazin, was nicht geklappt hatte, weil die abgelehnt hatten. Aber das war auch so ganz lustig, dass das jetzt der Film ist, wo auch der erste Kontakt für dann später Studio Ghibli war. Genau. Und
Also
so.
quasi der wahre Spatenstich für für das neue Studio.
Genau. Bevor wir auch denn jetzt gleich einsteigen, auch noch ein kleiner Fakt, war ein ganz schöner Misserfolg und Takahata wurde dann depromoted. Das heißt, durfte dann kein Filmregie oder Regie mehr führen oder so. Höchstens für Folgen, keine Ahnung, war ich jetzt auch nicht mehr ganz. Aber ja.
Ja.
Naja, gut. Okay, Lukas. Wollen wir kurz
Ja.
jetzt auf Horus zum Setting so ein bisschen eingehen? Weil du hattest ja schon erwähnt,
Ja, gerne.
es ist kein ägyptisches Setting, was man jetzt bei Horus Sonnenprinz irgendwie vermuten könnte.
Ja. Wir sind viel eher im Nordischen unterwegs. Deswegen macht vielleicht der englische Titel Little North Prince auch ein bisschen Sinn. Zumindest liegt viel Schnee. Und auch der Antagonist ist so ein, ja, Eismagier, auch wenn sich das jetzt ein bisschen dumm anhört,
Ja,
es
Dämon,
ist auch ein
Teufel, irgendwie
bisschen
so
dumm.
Zeugs.
Ja, genau. Er wird halt Teufel genannt. Im Prinzip startet es mit unserem Held Horus oder Horus, der von einem Steingolem ein Schwert bekommt, beziehungsweise das ihm so ein bisschen rauszieht. Ihr kennt alle, das hier sind wirklich alle Märchenklischees am Start, also da brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Und mit diesem Schwert soll er dann eben diesen Dämon besiegen und zieht dafür in das Dorf, in ein Dorf in der Region, wo dieser Dämon unterwegs ist. Ich glaube, das ist so ziemlich das ja, Event, was das Ganze startet.
Ja, und weil man ja vorher schon mitbekommen hat, dass irgendwie anscheinend sein altes Dorf durch den Dämon auseinandergetrieben wurde, indem die Menschen gegeneinander aufgehetzt wurden, so ein bisschen, passiert das Gleiche so ähnlich dann dort. Und am Schluss gibt es dann irgendwie so ein heroisches Happy Ending.
Wo dann ja, also so typisch wird. Märchen. Es wird auch bis auf, ja eigentlich, es wird in einer Situation so eine Moralfrage gestellt, was so ein bisschen, ja, untypisch für Märchen ist, aber ansonsten ist auch alles wirklich schön schwarz und weiß. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen. Die Bösen sind auch so gezeichnet, dass du direkt erkennst, ah, der ist böse. Ja, es gibt sprechende Tiere und so weiter.
Wie gesagt, ja, das war auch so, wieso ist das jetzt dabei?
Damals hat, ich habe ja schon gesagt, damals hat Toei halt echt versucht, das Disney des Ostens zu werden. Ich wollte gerade schon wieder Chippy sagen, ne? Tja. Und das merkt man auch an den ganzen anderen Filmen, die Toei damals produziert hat. Das geht alles in diese Märchenrichtung. Es ist alles so der Versuch, Disney zu sein.
Ja, was wir jetzt auf jeden Fall auch sagen können, wir befinden uns im Jahr 68 und wir werden uns auch lange in der Zeit befinden, wo natürlich Cell Animation benutzt wird. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann mal ein Ghibli-Film dann jetzt auf mehr oder weniger nur Papier ohne irgendwie Cells umgestiegen ist, um das dann digital einzuarbeiten.
Miyazaki hat sich auch lange Zeit geweigert, das umzustellen. Auf irgendwas anderes. Das ist ja auch kein Problem.
Ja, darum ist hier speziell natürlich dann auch meine Ästhetik da. Ich habe ja auch öfters mal gesagt, dass ich bei alten Titeln, weil meistens Leute ja sagen, sie gucken keine alten Titeln, animationsmäßig nicht so Probleme habe. Größte Problem ist meistens eher die Tonqualität, weil die ja schon sehr
auf jeden Fall
mehr ist. Und das ist jetzt hier auch nicht viel anders. Das merkt
man hier auch richtig stark, ja.
Ja. Aber ich glaube, das hast du im Vorgespräch bei uns jetzt auch schon erwähnt, der große Vergleich ist einfach echt, wenn du dir halt alte Disney-Filme anguckst, die zwischen den 50ern und 60ern, 80ern entstanden ist. Irgendwie ist alles so ein bisschen unbeholfen, die Schnitte sind so ein bisschen hin und her, die cineastische Sprache ist noch nicht so wirklich entwickelt.
Effekte sind ganz furchtbar.
Ja. Das ist halt alles so ein bisschen. So. Ich finde halt wirklich, das Nervigste ist einfach, dass. Ich sag auch mal, die Animation, weil man sagt ja immer, Animation ist zeitlos, ist da auch noch ein bisschen rough, also ein bisschen.
Ich fand die Animation stellenweise richtig stark.
Ja, die haben manchmal so unnatürliche Timings. Ist halt
wirklich stellenweise.
Die haben manchmal echt unnatürliche Timings, wie dann zum Beispiel er läuft, dann so schnell läuft, das ist so ein bisschen. Darum sage ich das alles wirkt heutzutage ein bisschen unbeholfen.
Das stimmt.
Aber das war halt echt so, wenn schon am Anfang dann auf einmal das singende Anfangsintro kommt mit diesem Frauenchor in dieser alten Qualität, das ist halt schon so ein bisschen, da musst du schon ein bisschen so, ja, okay.
ich finde stellenweise ist von der Animationsqualität aber auch schon zu sehen, dass da ordentlich Know-how dahinter steckt. Schon in den meisten Szenen ist es ein bisschen unbeholfen, da gebe ich dir recht. Es gibt so ein paar kleinere Szenen, wo ich mir echt gedacht habe, oh, zu der Zeit das so zu animieren, das war was Besonderes. Zum Beispiel direkt am Anfang, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber der Horus hat ja so ein Beil am Seil. Und der wirft es zwischendrin irgendwo und versucht sich irgendwo dran festzuhalten. Und das Seil ist dann wie ein richtiges Seil halt nicht direkt gespannt, sondern auch nicht irgendwie aufgerollt, sondern so, ich weiß nicht, wie sagt man das? Es bildet so kleine Schlaufen, wo ich mir gedacht habe, dieses Auge fürs Detail ist in der Zeit noch nicht so typisch. Da hätte man normalerweise, glaube ich, in der Zeit entweder irgendwie das aufgerollt gezeigt oder oder direkt gestrafft. Also ohne, dass da irgendwie Das war nur so das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist. Es gab ein paar mehr Stellen, wo das so war.
Ja, ich habe auch so ein paar mehr Notizen gemacht.
Das sind so Details schon echt gut getroffen. Mhm. Deswegen, ich sehe da auch, dass die Animation in großen Teilen deutlich weiter ist, als man vielleicht denkt. Aber natürlich muss man auch sagen, dass der Film total over budget gegangen ist. Und das sieht man halt auch echt oft, wenn dann verschiedene Sachen einfach als Dia-Show.
Ja, glaub, das die ist Wolfsattacke und die Mäuse. Das waren so
genau,
die
zwei zweimal im Film, die Wölfe und die Mäuse sind jeweils, also sind zwei Angriffe auf dieses Dorf und die sind jeweils in Dia-Shows im Prinzip gezeigt.
Ja, das einfach so ein bisschen über ein Frame wird so ein bisschen hin und her geschalten. Dass halt einfach keine richtige Bewegung der Animation da ist, einfach nur, weil so viel auf einmal halt ist und man das damals schwierig animieren konnte.
Ich gehe aber auch davon aus, dass das, ja, dass da eigentlich mehr geplant war.
Ja, wahrscheinlich.
Und zum Thema Unbeholfenheit, du hast ja auch schon, die Schnitte angesprochen. Ja. Es gab, glaube ich, zwei Schnitte, wo ich gedacht habe, das ist richtig cool gemacht. Aber sonst, ja, schon ja, eher unbeholfen. Aber auch da sieht man eigentlich, dass da Leute dahinter sind, die schon ein gewisses Grundverständnis mitbringen.
Ja, ja, ich meine einfach, das ist auch das, wenn du früher halt guckst, anschaust, alte Filme, wie auch so ein bisschen die Geschichte ist. Dann geht er auf einmal mit dem Boot los, dann kommt er da an, dann wird er vom Raben geschnappt, wird auf einmal weggeholt, dann ist auf einmal die Konfrontation mit dem Dämon, der ihn als Bruder will, weshalb auch immer. Und das ist alles so ein bisschen, das ist halt auch so schnell, dass er einfach so, okay, das nächste und es wirkt alles so ein bisschen unzusammenhängend und flutscht halt nicht so gut. Darum unbeholfen.
Da muss ich aber auch sagen, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass das eher so märchenbasiert ist, weil in vielen Märchen sind halt das sind ja überlieferte Geschichten und da fällt halt einfach alles raus, was irgendwie ein bisschen Nuance noch mitbringt.
Ja, das Problem.
Und deswegen ist halt nur so Event.
Ja, das Problem, was ich dabei habe, ist halt, wie schnell es geht, weil ich habe ja schon vorhin gesagt, mit diesem unnatürlichen Laufen, weil die laufen ja so schnell, weißt du? Der ist ja so hektisch oft in so Szenen, dann geht's nämlich, er ist hektisch, dann ist er in der nächsten Szene, läuft halt so hektisch weiter und dann wird er mitgenommen, dann geht's so, das ist alles so ein bisschen, ja. Da gefällt es mir dann später zum Beispiel, wenn dann Hilda als Charakter dazu kommt, wie das so ein bisschen interpersoneller und so weiter ist, ist ein bisschen besser, weil es auch ein bisschen das langsamer so ein bisschen, ist.
Das ist auch so ein bisschen der Sprung im Dorf, dann dieser Fisch. Dann geht's weiter zu Hilda, wo man so.
Ja, mit erst beim Wolf, dann zu Hilda, wieso ist er jetzt auf einmal weg die ganze Zeit?
Wo man erst, vor allem, weil man erst irgendwie hinterher durch den Kontext mitbekommt, was eigentlich gerade abging. Ja.
Dann.
Naja, deswegen, also da mache ich aber mehr dem Storytelling als allem anderen einen Vorwurf.
Okay, ich musste schon ein bisschen lachen, als ich dann gesehen habe, dass natürlich die Bösen haben dieses lange Gesicht, dieses typische. So ein bisschen
ja,
so,
das okay. hatte ich ja auch schon gesagt, dass du halt auch wirklich auf den ersten Blick erkennst, wer böse ist.
Ja, ich muss auch sagen, dass zumindest, man hat ja schon ein bisschen, das kommen wir dann bei späteren Filmen dazu, dass natürlich so, ich glaube nämlich Miyazaki macht ja auch seine Character Designs selbst, dass da man schon so ein paar Charaktere wieder erkennen kann. Und zumindest Horus könnte man heutzutage als Charakter, so wie das Design aussieht, perfekt einfach übertragen. Bei anderen wird es schon ein bisschen schwieriger. Die sind schon ein bisschen veraltet, finde ich.
Das sehe ich nicht so ganz.
Findest du nicht?
Ich sehe auch die Miyazaki-Charaktere noch nicht so in den
Charakteren. Die Hintergrundcharaktere. Das sind meistens so ein bisschen Hintergrund und so.
Ja, sowas wie der Schmied vielleicht, ja.
Ja, nee, ich meine wirklich die Hintergrund, also die Villager-Leute. Okay. Wenn du da mal guckst, dann vergleichst du.
Da habe ich nicht 100% aufgepasst.
Gut.
Aber ich würde auch sagen, dass Horus, dass du den so nicht übernehmen könntest in eine moderne Show.
Ich finde Horus eher als, guck dir mal Hilda an.
Ja, Hilda auf gar keinen Fall.
Also Hilda ist auf jeden Fall typisch aus dieser Zeit.
alle anderen noch weniger, aber auch Horus nicht.
Echt? Ich finde Horus geht wirklich voll. Gerade die Haare und so.
Ja, gerade wegen den Haaren nicht.
Echt?
Das ist irgendwie.
Okay. Also so, wenn du dir jetzt so vorstellst, als hier, wie heißt der Pokémon-Klon mit Yokai Watch, als Yokai Watch-Charakter. Easy.
Ja, selbst da. Selbst
da nicht, ne. Okay, naja, gut.
Also da werden wir uns nicht einig.
Ja. Dann ist mir sofort aufgefallen, die Musik ist halt einfach, ach Gott, dieses Orchester aus dieser Zeit.
Ja, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht groß drüber reden.
Richtig, die halt, könnte man überall einfach reintun. Das ist echt so, die ist so austauschbar. Aber dafür erkennbar, dass sie aus dieser Zeit stammt.
Ja. Ja, dasselbe Problem hatte aber auch Disney zu der Zeit. Oder wahrscheinlich so 10 bis 20 Jahre früher.
Ja. Apropos Disney, es wird ja natürlich, gibt es auch Gesangseinlagen, das mir dann stimmt.
Ja, stimmt, von Hilda dann.
Nicht nur Hilda, auch so, als sie ihre Fische dann hatten und so.
Ja, stimmt.
Und auch so gab es, glaube ich, auch nochmal zwischendrin eine. Aber nicht so krass wie jetzt bei, glaube ich, Disney. Disney-Filme zu der Zeit waren auch schon mehr und öfter, würde ich sagen. Aber habe ich jetzt auch nicht so im Kopf. Ja. So, wenn ich mal gucke. Gut, was mir mal aufgefallen ist, Lukas, also die Cuts, also Animationen so weiter, will ich dann nochmal hinten dran stellen, da gehe ich mal dann drauf ein. Und zwar die Konfrontation, als Hilda gegen Horus am Schluss so kämpft. Würdest du sagen, damals, wenn du da so drin gesessen hast im Kino, dass du emotional richtig berührt warst und es richtig hart für dich war? Glaubst du, das war zu der Zeit so oder selbst da nicht?
Es kommt drauf an, wie alt ich da gewesen bin. Das ist auch was, wo ich gewesen wäre. Das ist auch was ich ansprechen wollte. Der Film ist sehr eindeutig für eine sehr junge Zielgruppe gemacht. Und ich meine, zu der Zeit war auch Animation für Erwachsene nicht so relevant und es war nicht so relevant, darauf zu achten, dass Kinderfilme auch irgendwie einen Wert für Erwachsene haben. Entsprechend, ich war nicht so wirklich investiert in den Film und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn ich den mittlerweile was, 50 Jahren gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch nicht so dabei gewesen. Weil was filmtechnisch in Realfilmen damals alles schon passiert ist, da gucke ich teilweise heute noch einen Film und bin richtig dabei und denke mir, das ist schon gut. Hier halt aber nicht, ne?
Ich gucke gerade so, also, weil es mich auch so interessiert hat. Ach, und 68 kam auch das Dschungelbuch bei uns raus, weil ich es gerade so sehe. Aber so, okay, wenn ich jetzt, das sind natürlich die ganzen deutschen Titel. Jetzt so, wenn ich jetzt so angucke, was da so war, vielleicht so ein bisschen Spiel mir das Lied vom Tod. Planet der Affen kam halt im gleichen Jahr raus. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt dann 68 auf einmal die ganzen innovativen Filme rauskamen. Aber so, keine Ahnung, würde ich jetzt, ob die jetzt alle krass viel besser sind. Keine Ahnung. Aber ja, darum wollte ich ja sagen, weil das war halt auch so, hör nicht auf die falsche Hilda, nein, du musst, das war halt schon so ein bisschen so, okay, ja, ist halt damals so vielleicht ein bisschen gewesen.
Lass mich doch gerade mal kurz gucken. Ich habe doch hier.
Ich muss aber sagen, es hat mich schon am Schluss ein bisschen mitgezogen, als dann die Musik eingesetzt hatte, also beim Ende dann, als er sie irgendwie so, Hilda, komm mit oder irgendwie sowas, keine Ahnung mehr, und dann auf einmal als der Titelsong einspielt.
Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Aus der Zeit habe ich halt sowas geguckt wie 1960 Psycho, Mary Poppins, danach irgendwann 64 und 71 French Connection, so Sachen. Und Clockwork Orange, aber die Filme sind halt Klassiker. Ich weiß nicht, ob jetzt ein klassischer Animationsfilm aus der Zeit doch noch irgendwie funktioniert hätte, aber stimmt schon, aber auch die Realfilme damals waren alle noch so ein bisschen cheesy.
Ja, naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, irgendwie am Schluss, als da noch eine Musik
eingesetzt. French Connection, der war schon sehr kompetent.
Eingesetzt ist, da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen was gefühlt. Und sonst war irgendwie so alles so nett. Also storymäßig kann man da jetzt echt nichts
erwarten. Ich jetzt so ein bisschen in meinem Bad über Realfilme, dafür sind wir nicht hier. ich muss insgesamt halt einfach sagen, storytechnisch hat mich der Film halt nicht abgeholt.
gar nicht.
Also, ne?
Ja.
Ich meine, es ist kompetent genug, dass ich sehe, dass ich das mit meinem Kind gucke und mir denke, ach ja, Kinderfilm ist ja ganz nett. Aber willst du jetzt schon auf Animation und Regie eingehen? Weil ich wollte eigentlich auch nicht so lange über den Film reden.
Hätte ich jetzt gemacht, nämlich.
Weil es ist nämlich abgesehen von Animation und Regie eigentlich auch nicht bemerkenswert.
Ja, darum, wir haben den Film ja auch nur deswegen, weil er halt so ein bisschen historisch, wie es denn dann jetzt zur Entwicklung von Takahata beiträgt oder vielleicht auch Miyazaki, wer mit dran gearbeitet hat. Genau. Willst du zuerst was sagen oder soll ich jetzt einfach meine Punkte, die ich hier überall habe?
Nenn du ruhig deine Punkte.
Okay, also zuerst natürlich den Punkt, den wir uns danach gleich angeschrieben haben, den Schniedel, den man sieht.
Ja, ich fand das interessant, weil also dass da halt auch wirklich so, wie man in der Grundschule oder vielleicht in Anfang Mittelstufe sowas zeichnen würde, wirklich so in dem, dass das wirklich so in dem Film gelandet ist.
Ja, es war mir auch sofort. Also er zieht ja dann die Kleider des eines verstorbenen Mannes an und als man ihn schon von hinten sieht, als er nackt ist, ich so, okay, man sieht auf jeden Fall einen Schniedel. Und es passiert genauso. Weil es einfach, verstehe ich auch nicht, wieso man nicht sehen sollte, den Penis. Ist mir auch vollkommen klar. Aber das war einfach nur natürlich, das ist das Ding, wo man so schreibt, hier, der hat einen Schniedel.
Nee, ich weiß auch nicht. Das ist, ich finde es halt auch kulturell eigentlich furchtbar, dass man das. Ja,
gerade weil das so fucking animiert ist. Das so ist noch nicht was ignoriert. Das ist einfach nur ein bisschen Striche.
Ja. Naja, auf jeden Fall, das. Gut. Ich weiß nicht, das ist halt so, ist halt so, ne?
Ja, dann die Wolfsattacke, haben wir schon geredet, und die Mäuse, dass sie Limited Animation waren.
Aber ganz kurz eine Sache noch. Ja. Das wurde, glaube ich, auch in der englischen Fassung rausgeschnitten und in allen westlichen
entsprechend. Gab es eine englische Fassung?
Ja, es gibt auf jeden Fall eine englische Fassung.
Gut, dann, weil, das will ich nochmal kurz erwähnen mit Yasuo Otsuka, weil du jetzt
ganz
auch...
Ganz kurz, ich bin mir nicht sicher, ob es eine deutsche Fassung gibt, aber eine englische gibt es auf jeden Fall.
Nee, deutsche gibt es nicht. Yasuo Otsuka, das habe ich ja erwähnt, weil er ja damit mitgearbeitet hat. Und damals, als ich hier den Nachruf auf ihn gehabt habe oder gemacht habe, habe ich ja erwähnt, dass er ein bisschen innovativ war. Und da war nämlich Horus, weshalb ich zum ersten Mal auch auf den Film gekommen habe, dabei. Und zwar hatte ich ja über die Frame-Modulation geredet. Das heißt, dass innerhalb einer Szene, ich glaube, ich hatte es damals falsch erklärt, darum ganz gut, dass ich es richtig stellen kann. Es ging darum, dass man innerhalb einer der gleichen Szene verschiedene Frame-Punkte hat. Das heißt, dass zum Beispiel als Beispiel der Anfang, als Horus gegen die Wölfe kämpft und sich dann im gleichen Bild wie der Riese bewegt, ist Horus wahrscheinlich so auf 2 oder 1 animiert und der Riese ist auf 3 animiert, dass man halt diese schwere Bewegung sieht.
Ja, außerdem ist dieser Riese auch sauschwer zu animieren, weil es viele Einzelteile sind und so weiter.
Das natürlich, aber man kennt das ja natürlich auch, dass halt ein riesiges Ding, um halt das zu zeigen, wie riesig das ist, dass es langsamer, behäbiger bewegt und dafür hat er es gemacht. Das war so sein Cut und ich glaube, der andere Cut, den er gemacht hat, war das, wo Horus gegen den Fisch kämpft. Das war nämlich, da gab es auch so ein paar Grad, wo er unter Wasser ist und so weiter, die ganz interessant waren. Wollte ich kurz reinbringen. Dann, weil du vorhin von Details geredet hast, habe ich mir sie aufgeschrieben. Und zwar hast du mal gesehen, als Hilda sich einmal im Schild gespiegelt hatte. Das war nämlich, als sie von dem Chief da im Haus sitzt und der böse Langgesicht ist draußen und sie wirft die Axt auf ihn. Und dann redet halt dieser Bösewicht so ein bisschen und rechts sieht man im Schild Hilda gespiegelt, weil sie es sehr nett fand, dass man das halt so als kleines Detail hatte.
Ja, das ist, ja.
Ist mir so aufgefallen. Dann halt.
Ja, wie gesagt, also es gibt mehrere Stellen in dem Film, wo so Details durchaus auffällig sind.
Ja. Dann, was ich als einzigen Cut, der mir krass aufgefallen ist, war nämlich der, wo der Teufel auf Horus zufliegt und Horus steht auf diesen Stoßzähne, doch, sag mal so. Ja. Ja. Und da ist einmal so ein bisschen leicht dreidimensional, wie halt so hinfliegt. Zoom-mäßig, wo sich dann auch alles nicht nur einfach ein Zoom, das halt aufs Bild gezoomt wird mit der Kamera, sondern wirklich in der Animation so ein leichter Zoom ist. Und was ich interessant fand, am Schluss sprintet ja der Titan so ein bisschen, so merkwürdig, sage ich mal so, wie halt eine dicke Person vielleicht heutzutage animiert wird. Und da kommen wir später auch nochmal dazu. Wenn man das vergleicht, könnte man vielleicht so sehen, dass das auch so weiterhin übernommen wurde für bestimmte Figuren. Und dann hatte ich noch zwei Sachen. Einmal natürlich, wie der Riese am Schluss als die End steht, liegt. Ist ganz nett. Und was ich dann vielleicht auch noch für später, es kommt ein blauer Stein vor, der einen fliegen lässt. Also Kette, da ist ein blauer Stein dran, der lässt einen fliegen. Kommen wir vielleicht später oder auch nicht mehr in der heutigen Episode, aber vielleicht auch mal in späteren Episoden dazu. Dass es da schon ist, fand ich interessant.
War das alles, was dir in dem Bereich aufgefallen ist?
Was ich jetzt so erwähnen wollte, glaube ich.
Ich hatte auch noch zwei Schnitte zwischen Szenen.
Gerne.
Die ganz gut gemacht waren. Und zwar ging es bei beidem um das Vergehen von Zeit. Beziehungsweise um das, ja, genau. Das eine war ein Zoom aus einem Fenster raus. Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hattest.
Vielleicht, kommt drauf an, müsste ich jetzt
überlegen. Da wurde aus einem Fenster rausgezoomt und dann ging im Prinzip die nächste Szene weiter, während der Fensterrahmen ausgefällt
wurde. Doch, das sagt mir gerade was,
das,
ja.
Das ist was zu der Zeit, glaube ich, auch noch gar nicht so häufig gemacht wurde. Diese Fade-Schnitte gab es zwar in Live-Action und auch in Animation schon, aber dieses Zoomen und dann Faden, das müsste zu der Zeit noch was relativ Besonderes gewesen sein. Und das andere Mal bleiben wir in dem Haus, wo Hilda irgendwie auf dem Tisch schläft, und dann ändert sich die Lichtstimmung und du weißt, okay, es ist der nächste Morgen. Das war auch ganz gut gemacht, meiner Meinung nach.
Ja.
Das sind so die beiden Schnitte zwischen Szenen, die so dieses Zeitvergehen darstellen. Und ich finde, daran, wenn du da was Besseres machst, als umzuschneiden mit Bauchbinde der nächste Morgen oder sowas, sondern wenn du es so darstellst, ist das schon mal ein großer Gewinn. Dann hast du schon mal was richtig gemacht als Regisseur.
Ja, und so halt die Sachen wie zum Beispiel der Wald, als dann mehrere Hildas da sind. Natürlich das, was du erwähnt hast, die Axt und wie das halt mit dem Seil funktioniert. Die Tanzszenen und so weiter, als auch die ganzen Leute zu den Fischen gegangen sind, ist halt trotzdem auch noch super. Aber das ist halt so.
Ja, das ist ja eher Animation dann.
Genau. Ja, also, ja, tut mir leid, meine ich noch, dass in die Animation reingeht, dass man das auch nochmal kurz erwähnt. Aber es ist auch immer so, man will natürlich nicht ganz so Notizen machen zu jeder Szene, sondern halt mal mit den Film angucken.
Ja, ich bin eigentlich dazu übergegangen, mir gar keine Notizen mehr zu machen.
Ich mache das danach, weil sonst habe ich eh immer alles vergessen. Wenn ich jetzt kurz überlegen müsste, was wollte ich gerade sagen und was
ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, mir sind ein paar Sachen entfallen, wo ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, aber naja.
Gut, dann würde ich aber sagen, können wir, glaube ich, jetzt mit Horus abschließen, oder?
Ja, ich glaube auch.
Gut, dann schließen wir mit Horus ab. Das heißt, es war jetzt dann das Regiedebüt von Takahata. Und als nächstes haben wir auch etwas, was als Regie oder von ich will mal direkt sagen, wo die Regie geführt wurde von Takahata, aber wo auch Miyazaki mehr noch im Hintergrund dafür verantwortlich war, weil er die Idee hatte, Skript gemacht und hat und viel, vieles mehr.
Weißt du, was die beiden eigentlich ursprünglich machen wollten?
Pippi Langstrumpf.
Genau, also die beiden hatten eigentlich vor, zusammen Pippi Langstrumpf zu animieren. Miyazaki ist dafür extra nach Dänemark, glaube ich, geflogen. Und dann hieß es, ja, nee, ihr könnt die Rechte doch nicht haben.
Ich glaube, Schweden. Und wir gucken lieber nochmal, weil sonst regt sich die
also
Leute auf.
Also Pippi Langstrumpf müsste aus Dänemark sein. Guck lieber gerade nochmal. Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen.
Schwedisch. Ist Schwedisch.
Doch Schwedisch, ja. Okay, egal.
Ja, das können wir nicht so stehen lassen.
Ja, stimmt schon. Ach so, ja, man wollte damals dann noch diesen Panda-Hype, den es scheinbar in Japan gab, mitnehmen. Und ich fand es relativ interessant, dass ich komplett den Faden verloren habe. Ich wollte irgendwas noch ansprechen, aber dummes Schweden, ey.
Ja, dann fangen wir mal erstmal so an. Panda, Papanda, Copanda.
Ja.
Ja, Lukas, weiter.
Das ist ein Ohrwurm, das ist ein ganz schöner Ohrwurm.
Was soll das denn?
Nee, ich mach nicht weiter, sonst kriege ich das den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf.
Gut, auf jeden Fall reden wir über Panda, Go Panda. Und du hast es schon erwähnt, oder die Panda beiden wollten Pippi Langstrumpf machen, wurden aber abgelehnt, weil es auch so, als ich dann so gelesen habe, warte, Astrid Lindgren hat da noch gelebt? Das, What?
Das wollte ich gerade noch sagen. Ich fand es super bizarr, dass die für Pippi Langstrumpf abgelehnt wurden, weil die beiden hatten zu dem Zeitpunkt halt auch schon Heidi gemacht zusammen, ne?
War Eddie schon da? Das ist jetzt nämlich 72. War Heidi nicht 75 so, nee, oder so?
Mist, Heidi war erst 74.
Ja, 74.
Okay, nee, gut, dann hatte ich es falsch rum. Ich dachte nämlich, die hätten das da schon gemacht.
Nein.
Ja, aber gut, zu dem Zeitpunkt sind sie halt aber auch keine No-Names mehr, ne?
Genau.
Muss man auch sagen.
Auf jeden Fall, weshalb du das erwähnen wolltest, ist, weil man natürlich noch ein bisschen den Einfluss daran sieht, wenn wir jetzt dann auch darüber reden wollen, in Mimiko,
das,
der Hauptcharakter.
Genau, gerade Mimiko. Generell vom Design her mit den beiden Zöpfen, aber
rote Haare.
Auch dieses, dass sie alleine lebt und ihre Großmutter zwar noch am Leben ist, aber nicht in der Stadt ist.
Ja, irgendwelchen Mist macht.
Ja, genau, einfach auch dieses energetische, dieses, ja.
Verdammte Handstand.
Der verdammte
Handstand. Habe ich es dann auch gegoogelt. Ist das Pippi Langstrumpf-Ding? Ist anscheinend ein Pippi Langstrumpf-Ding.
Der Handstand war auch ein Pippi Langstrumpf-Ding.
Ja, anscheinend, wenn du auch Pippi Langstrumpf suchst, dann kann es sein, dass du schon sie findest im Handstand. Aber wenn du Pippi Langstrumpf Handstand suchst, dann findest du es auf jeden Fall. Ist anscheinend, weil da gab es irgendwie so ein Spiel, wo sie versucht halt nicht den Boden zu berühren, halt nur mit Händen laufen und so.
Mhm. Ja. Ach so, ja, stimmt. Ich glaube, daran kann ich mich erinnern.
Ich habe da jetzt auch danach zu viel über Pippi Langstrumpf gelesen, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Auf jeden Fall, worum es geht. Mimiko ist halt dieses Mädchen, dessen Oma am Anfang des Filmes weggeht, irgendwie in Urlaub oder zu Freunden, Verwandten, keine Ahnung. Und sie bleibt alleine zurück.
Und die wird ins Altersheim abgeschoben.
Vielleicht das. Und auf einmal kommt so ein kleiner Panda und auch dann der große Papa-Panda in ihr Haus.
Der Papanda.
Genau. Ja, und dann wird es halt so, wie man halt, also der Papa-Panda kann auch reden, bis die beiden können reden. Mhm. Und dann wird halt irgendwie ein bisschen Mist gemacht und so weiter, wo ich auch ganz
viel... das ist halt so typisch Slice of Life. Ich glaube, damals gab es noch nicht so Slice of Life, deswegen damals wahrscheinlich ein bisschen was Besonderes. Ja,
Comedy vielleicht so, sagen wir mal so Kinder, für Kinder anscheinend.
Genau, fast schon Sketch-Comedy für Kinder, ne? Ja. Mit ein bisschen mehr Story, mit ein bisschen mehr roten Faden. So.
Das sind halt so zwei Filme. Das eine ist halt das Original Panda Go Panda und dann gibt es nochmal einen, wo es dann nochmal um Zirkus geht, wo nochmal ein kleiner Tiger dazukommt, der nochmal 30 Minuten geht. Der kommt später.
Ja, das ist aber auch so, das sind halt... Das ist halt, ich weiß nicht, was man groß dazu sagen soll. Ich könnte ein bisschen, also außerhalb der Story jetzt reden.
Ja, mach doch.
Oder möchtest du zur Story noch was sagen?
Mir ist, okay, ich habe so ein paar Sachen halt so mir einfach gedacht, so, erstmal fand ich so gut, als es darum ging, weil ich glaube, es ging um den kleinen Panda oder sowas, wo dann so hier als Strafe angedroht wurde, dass sie auf den Po gehauen wurde oder geschlagen wurde, wo ich so, okay, es war eine andere Zeit. Da habe ich schon so ein bisschen so, okay. Dann habe ich ja schon gesagt, dass der Handstand mich einfach mega aufgeregt hat, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das finde ich auch ein bisschen seltsam, durch das halt mit dem Rock und so, das fand ich schon auch ein bisschen weird.
Ja, dann hatte ich jetzt, nee, das mache ich später, das ist eine Story für mich. Banzai fand ich ganz lustig, als alle Banzai geschafft haben. Und was mir am meisten wehgetan hat, war einfach, weil dieser Panda alles kaputt gemacht hat in diesem armen Haus der Oma. Das fand ich so schrecklich, muss ich halt ganz ehrlich sagen. Das ist alles nicht
Panda-proof gewesen.
Das ist halt die Kinder, kann ich mir genau vorstellen. Wie der kleine Neffe, ich sitze im Kino, der kleine Neffe ist neben dran, der lacht sich kaputt, wie der Panda alles kaputt macht. Die Treppen macht er kaputt, das macht er kaputt. Dann sowas, da kommen wir auch noch später dazu, wenn wir dann so, was es für einen Einfluss vielleicht auf spätere Miyazaki, Ghibli-Filme insgesamt haben.
Ja gut, okay, da aber, muss man jetzt nicht groß drüber reden, dass der Panda schon Totoro-Vibes abgibt.
Ja, das ist einfach so mehr oder weniger, würde ich auch sagen, der Original-Sketch dafür, was dann später das Totoro werden kann. Weil genauso wie Totoro, muss ich sagen, ist der halt einfach, dieser Panda ist creepy as fuck. holy shit, dieser Panda war ja mal so gerade so immer mit seinem Bambu ist, weiß ich nicht, wie ich es übersetzen würde, wundervoll, keine Ahnung. Denn dieser Bambu ist wundervoll da draußen. Oder halt zum Beispiel, als später alles überflutet wurde, ist das nicht nett. What? What the fuck? Das ist gerade komplett alles überflutet. Leute sind vielleicht gestorben und du findest das nett? Ja. Was? Da dachte ich schon so echt.
Ja, ist doch ganz nett.
Also come on, du hattest doch am Anfang die ganze Zeit Gedanken, dass der Panda vielleicht böse ist und irgendwas böse Sachen macht dann, oder?
Ja, ja, in Folge 3 wird Mimiko aufgefressen. Kennen wir alle schon aus Madoka Magica und so.
Das ist halt echt so, wo ich dachte, oh. Ich muss aber zumindest am Schluss sagen, ganz am Schluss, als es komplett vorbei war, habe ich schon irgendwie das Ganze so ein bisschen gerade mit dann, weil er ja dann arbeiten geht und so weiter, schon ein bisschen ins Herz geschlossen. Und ich könnte mir jetzt so eine Serie davon eigentlich nochmal angucken. Also wenn da mehr gemacht werden würde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Es wurde
mehr gemacht, aber nicht so viel mehr. Ich weiß nicht, ich fand das ganz nett so an dem Abend. Ich muss auch sagen, ich habe erst Sonnenprinz geguckt und dann habe ich gedacht, habe ich auf die Uhr geguckt, ach so, jetzt nochmal 110 Minuten Panda Go Panda, ach komm, einfach mal rein. Und es war halt genau das Richtige. Du brauchst dich nicht mehr so krass viel konzentrieren. Es ist halt einfach ja, so ein bisschen Styles of Life-ig. Es ist so ein bisschen halt auch für Kinder gemacht. Das ist halt mehr oder weniger so dieselbe Zielgruppe wie Pippi Langstrumpf, was halt ein frecher Kindercharakter, wo sich die Schlitzohren dran orientieren können, wo die auch was Lustiges haben, wo man auch einen Kindercharakter hat, der nicht komplett mit dem Stock im Arsch inszeniert wird. Und ja, entsprechend, ich fand das ganz nett, war ein bisschen auch nostalgisch, ohne dass ich das jetzt als Kind gesehen hätte, weil ich halt als Kind so ähnliche Sachen dann doch gesehen habe. Im Großen und Ganzen ist es halt einfach nett.
Ja, der Unterhaltungsfaktor ist viel größer als Horus auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall.
Ja.
Wenn wir kurz über die Regie und so weiter reden, oder wolltest du noch was anderes dazu sagen?
Nee, du kannst gerne weitermachen.
Finde ich, man sieht schon so ein bisschen, dass das eine Kombination von Miyazaki und Takahata ist. Weil Miyazaki wird ja oft so als jemand, der die Fantasie realistisch verkauft, dargestellt. Und Takahata wird ja eher so als jemand, der die Realität fantastisch verkauft, dargestellt. Und wir haben so ein bisschen beides hier drin. Mehr von dieser Takahata-Seite, aber halt auch die Miyazaki-Seite. Und ich finde, Panda Co Panda ist ein super Startpunkt, um sich mit der Geschichte von Ghibli oder mit der Geschichte von Takahata oder von Miyazaki zu beschäftigen. Viel mehr als jetzt der Sonnenprinz. Weil beim Sonnenprinz gibt es noch nicht so die Thematiken, auf die die beiden oft und gerne zurückgreifen. Es hat noch nicht so den Charme und das Polish, was die beiden bekannt sind. Panda Co Panda ist jetzt auch nicht super polished oder so. Es ist auch noch ein bisschen grob. Aber ich finde, da ist schon wesentlich mehr Charakter drin.
Das auf jeden Fall. Also man sieht dann, glaube ich, muss auch vielleicht sagen, können wir vielleicht am Schluss nochmal sagen, was wir überhaupt schon alles gesehen haben an Ghibli-Filmen. Das so, was ja oft gesagt wird, der Alltag, der dann meistens so dargestellt wird, das Alltägliche, sieht man da auf jeden Fall schon ein bisschen mehr drin. Gerade wenn es dann irgendwie mal im Kochen, am Tisch und so weiter ist.
Ja.
Genau. Ja.
Dann.
Willst du schon weitergehen? Weil ich habe dann, wie gesagt, noch so zwei, drei Szenen, die ich jetzt einfach noch kurz erwähnt hätte.
Erzähl gerade noch deine zwei, drei Szenen. Ich habe, glaube ich, auch noch zwei, drei Sachen, wo ich kurz drüber reden wollte.
Okay. Obwohl, die hätte ich vielleicht vorhin noch erwähnen sollen. Einmal, dass er den Tiger einfach abschlägt. Dachte ich auch so. Gut. Passt irgendwie zu, aber schon, dass mal Pippi Langstrumpf war, passt so dazu dann, ja. Was ich hatte,
würde auch zu Pippi Langstrumpf passen, ja. Also.
Was ich als hier Szene, beziehungsweise halt auch Animationsszene sehr toll fand, war einmal die Unterwasseransicht. Das heißt, als man aus dem Wasser von unten
schön.
Das Bettboot gesehen hat, Das heißt, alles war bläulich, man hat halt aber nur das Treiben, wie halt das Bett dann von unten das Wasser vertreibt, gesehen. Das war echt super.
Das generell die Nummer mit dem Bett und auch später mit dem Zug. Ich finde, da sieht man schon Miyazaki. Gerade der Zug, was ja dann später auch der Zug über dem Wasser bei Chihiro ist ja auch so. Also nicht so, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Es hat eine ähnliche Stimmung.
Ja.
Wobei man natürlich sagen muss, dass bei Panda Kupanda halt einfach alles eher so in der Stimmung lustig ist und relaxed.
Ja. Dann haben wir ja schon gesagt, dass der Papa Panda wahrscheinlich so ein bisschen Prototyp von Totoro ist, weil er auch so vielleicht ein bisschen ähnlich animiert ist. Was mir bei der Animation einmal aufgefallen ist, zum Beispiel, als er am Fluss nebendran rennt. Ich glaube, es war nämlich ähnlich wie bei Horus der Riese, weil ich vorhin erwähnt habe, als er so lustig sprintet wie halt ein dickerer, größerer Mensch. Das war, glaube ich, ähnlich bei Panda Kupanda. Aber was ich eher noch drauf eingehen will, ist, und zwar einmal, da muss ich jetzt kurz aus meiner Lebensgeschichte erzählen. Und zwar gibt es ja die Szene, als der Babypanda auf dem Fluss ist, alle Leute ihn rufen und der ist so, oh, die rufen und winken dann, ne?
Ja.
Weil er sie ja nicht hört. Und in diesem Moment muss ich wirklich aus meiner Kindheit denken, weil genau so eine Szene hatte ich mal. Weil ich war mit meinen Eltern, meiner Schwester irgendwo mal campen, wir waren am Fluss. Meine Eltern waren beide im Schlauchboot, gerade am Fluss so ein bisschen, sind halt dann Schlauchboot da gefahren und so weiter. Und in dem Moment war ich halt mit meiner Schwester am Strand und ich habe mich nach hinten gekniet und in meiner Kniekehle war halt eine Wespe, die mich dann gestochen hat und eine Biene.
Autsch.
Meine Schwester, weil sie zum Glück älter ist als ich, ist dann zuerst mal schnell ganz eiskaltes Wasser auf ein hier, weiß ich nicht, was es war das nur ein Handtuch? Kann nur ein Handtuch gewesen sein. Drum gebunden. Und ist dann zum Strand und hat meinen Eltern gewunken. kommt her. Er hat Schmerzen, kommt her.
Ja,
und meine Eltern nur so, guck mal. Pumperpunkt winkt uns zu und winkt zurück. Einfach ganz nett so, guck mal, es ist nicht schön, wir fahren Boot. Und ich heul mir einfach einen ab. Und so, diese Schmerzen, tut so weh. Irgendwie, keine Ahnung, als Achtjähriger oder so. Und genau an diese Szene musste ich dabei denken. Ja. Also es hat mich schon mal an meine Kindheit erinnert. Wundervoller Film.
Also immerhin schon mal was Gutes gemacht. Zu dem Thema, was du gerade noch gesagt hast, dass der Papanda so ein bisschen prototypisch für Totoro sein gekonnt hätte. Gut, man sieht vielleicht auch einiges von Mimiko, gerade dieses diese kindliche Freude, diese Energie vielleicht auch in Mei von Totoro, also dem kleinen Mädchen.
Okay. Habe ja Totoro nicht gesehen, das Problem.
Ich habe Totoro einmal gesehen und das ist schon ein bisschen länger her. Es sind gerade nur sehr grobe Sachen. Ich glaube, dann in zwei Folgen sehen wir uns wieder und dann kann ich sagen, wie blöd ich heute war. Naja.
Ja, ich finde auch echt einfach das Grinsen vom Panda, sowohl vom Panda als auch dann von Totoro, finde ich einfach so, ich mag Totoro nicht so gerne jetzt. Hoffentlich beim Film wächst er mir ans Herz, aber im Moment finde ich ihn einfach echt so unangenehm.
Ich habe mir ein bisschen recherchiert, jetzt das geht vielleicht ein bisschen zu weit off-topic, aber bei Totoro, das sollte ja auch so andersweltlich wirken, deswegen hat Miyazaki ja auch seine Leute angewiesen, dass es niemals, nie klar sein soll, in welche Richtung Totoro guckt. Es ist einfach immer so dieser sturre Blick,
ja,
einfach
das macht's auch nicht besser.
Augen in der Mitte und so.
Halt echt so.
Ja, genau das ist halt aber auch genau das, dass eben Totoro nicht diese angenehme, super nette Figur sein soll, sondern eher so ein bisschen andersweltlich und so. Keine Ahnung, was da gerade mit dem abgeht.
Redet Totoro?
Ich glaube nicht viel.
Okay.
Eher so Geräusche, wenn ich mich richtig zurückerinnere.
Okay, das finde ich sogar besser.
Oh, ich werde so gesteinigt, wenn das nicht stimmt.
Ich finde es sogar besser, weil das mit diesem, wie der Panda, Papa Panda immer redet, das finde ich schon echt, das macht es noch schlimmer.
Vor allem in dem Ton, in dem er redet.
Das Naja.
Apropos Reden zu den beiden Filmen, woran man auch ganz gut merkt, dass die primär an Kinder gerichtet sind, ist, dass das sehr einfaches Japanisch ist, was sie sprechen.
Konntest du es verstehen, Lukas?
Also, normalerweise verstehe ich so wenig Japanisch, dass ich einen Dialog nicht mit verstehen kann in anderen Medien jetzt. Mhm. Es gibt ein paar Szenen, sowohl im Sonnenprinz als auch jetzt bei Panda Copanda, wo ich wirklich so einen Dialog auch mal komplett verstanden habe. Also es ist wirklich sehr einfaches Japanisch.
Okay.
Deswegen auch ist wirklich an Kinder gerichtet. Das ist nicht sowas, wo man sich jetzt denkt, ach ja, aber tiefgreifender gedacht ist es, aber nee, ist es nicht. Es ist was für Kinder. Wolltest du noch was zu Panda Copanda sagen?
Nee.
Weil ich wollte noch ganz kurz sagen, ich find's ganz schön mies, wie die diesen Hund vermöbelt haben.
Hund?
Ja, es im ersten Teil von Panda Copanda vor dem Zirkus ist ja so ein Typ mit,
beziehungsweise ach, der Hund, Typen jetzt kommt's,
so ein großer Hund. Ja. Und der Hund greift dann die Panda-Familie an und der Papanda so, ah ja, gegen mich ist ja sowieso nicht, zack, Schelle und du fliegst. Und dann geht der Hund zu dem kleinen Panda und der kleine Panda verpasst ihm auch noch eine. Okay. Also das war schon richtig mies.
Gut.
Nur so viel dazu.
Ja, das sind auf jeden Fall jetzt die zwei gewesen, die von Takahata Regie geführt wurde, aber zumindest bei Panda Go Panda hat Miyazaki auch noch sehr, sehr viel beigetragen. Darum kommen wir jetzt zum Filmregie-Debüt von Miyazaki. Und zwar Lukas.
Lupin's Third, The Castle of Cagliostro.
Ja,
das Cagliostro kriege ich nicht hin, Leute. Ich sag's euch, ich werde es heute garantiert nochmal falsch aussprechen.
Du kannst natürlich auch gerne auf Deutsch sagen, weil wir haben zum Glück eine deutsche Version davon.
Ja, genau. Und zwar Lupin's Third, das Schloss des Cagliostro.
Ja.
Cagliostro, fuck! Ich hab's angekündigt.
Kurze Frage, Lukas.
Aber ich find's auch im Deutschen ein bisschen blöd, dass man Lupin's Third draus gemacht hat. Man hätte auch einfach Lupin der Dritte machen können, weil das im Englischen hat man ja auch nicht Lupin Sansei übernommen, sondern hat auch einfach Lupin's Third draus gemacht. Also Quatsch.
Okay, Lukas, aber was ich wissen will von dir, was hat Miyazaki mit Schlössern?
Generell, dieser europäische Stil zieht sich ja über die meisten der früheren Miyazaki-Sachen, so bis Ponyo ungefähr, mit Ausnahme von sowas wie Totoro, was natürlich doch eher
japanisch ist. Ich weiß einfach nur, sagst.
Generell, diese europäische Architektur hat ihn ja schon sehr geprägt, auch in den für die ersten Filme.
Okay.
Ja.
Gut.
Also nicht umsonst spielt das in einem ja fiktiven kleinen europäischen Land mit 3500 Einwohnern. Ich habe aufgepasst, ich habe mir Notizen über das Land gemacht.
Okay. Auf jeden Fall. Interessant ist halt davor natürlich, Miyazaki war für einige Lupin-Folgen an sich in der Serie verantwortlich. Mhm. Da wurde er zum Beispiel auch mit seinem Mentor und so weiter davon beauftragt und hat da mitgearbeitet.
In der ersten Staffel war teilweise Episode Director. In der zweiten Staffel hat er sogar komplett die Regie übernommen.
Genau.
Und die zweite Staffel war 77, also kurz vor dem Film, der 79 rauskam.
Ja,
wo er dann auch alles übernommen hat.
Genau, sieht man dann ganz gut. Das Ganze, dass er auch mit der Lupin-Reihe so ein bisschen zusammenhängt. Und Cagliostro, ist es der erste Lupin-Standfilm? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht.
Das ist der erste Lupin-Standfilm, glaube ich. Oh, ich meine schon.
Ja. Ich habe nur jetzt mitbekommen, weil zufälligerweise,
ich bin mir nicht 100% sicher,
aber jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, wurde gerade letzte Woche oder sowas fürs 50. Anniversary, wurde jetzt Lupin Part 6 angekündigt. Und seit jetzt Part 4, das war, glaube ich, war Part 4, 2015 oder so, habe ich eigentlich schon Bock, aber ich habe noch nicht so Lust drauf gehabt. Und so, was man auch hört, ist zumindest jetzt Cagliostro ein guter Einstiegsfilm. Und worauf ich auch zum ersten Mal jetzt erfahren habe, jetzt mit Part 6, dass die Jacken theoretisch auch so ein bisschen dafür verantwortlich sind, die Farben oder zeigen, was für ein Lupin wir vor uns haben. weil so ein bisschen, man kennt es auch bei anderen Serien, wenn es jetzt so eine Reihe schon so lange gibt, dann sind die auch mal ein bisschen so anders. Gerade so bei Star Trek, wie das dann ist mit so ein bisschen, wie die Reihe so funktioniert. Und bei Lupin ist es anscheinend so, dass grün heißt, dass es eher ernster und ja, ins ernstere Diebesding geht. Und blau ist eher so noch ein bisschen leichterer, also leichtere Kost so ein bisschen, auch ein bisschen lustiger. Und jetzt Cagliostro ist nämlich das erste Mal, wo auch Lupin so ein bisschen dieses heitere, bisschen lustigere und nicht so hart ernste wie vorher war, was anscheinend auch so ein Kritikpunkt zu der Zeit war. Und aber das noch nicht mit der blauen Jacke eingeführt war, das kam dann erst ein bisschen später anscheinend. Nur so auch als Rückblick, weil das habe ich mal mitbekommen, will ich jetzt einfach mal so raushauen.
Wobei ich auch sagen muss, dass Castel Cagliostro jetzt nicht unbedingt super leichte Kost ist.
Ja, ich würde jetzt zumindest einfach mal zur Zusammenfassung sagen, dass nachdem ich jetzt den Film gesehen habe oder auch alles sofort am Anfang, als ich ihn angeguckt habe, es war so mir der erste oder für mich war der Eindruck, es ist ein moderner Film einfach. Cineastische Sprache ist perfekt und der ist halt ein richtig guter Abenteuerfilm.
Ich muss auch sagen, wir müssen auch bedenken, dass der Film mittlerweile knapp 20 Jahre nach Sonnenprinz war, ne?
Hä? Der ist doch gerade mal irgendwie
Der
so
Sonnenprinz war von 63, oder?
10, 68, 10 Jahre Unterschied, glaube ich, ne?
Okay, sorry.
79,
Da
11 Jahre
habe ich mich ein
Unterschied.
bisschen vertan.
Genau.
Ja,
Darum
okay,
finde ich
11
es
Jahre
so
Unterschied.
interessant, dass wir die chronologisch durchgegangen sind, um einfach zu sehen, wie krass, was ich vorhin erwähnt habe bei Horus, dass es irgendwie so unbeholfen hin und her geschnitten wurde, dass die Animation öfters mal, die Laufanimation, ich ein bisschen unnatürlicher fand oder halt so hektisch und so weiter. Und da ist echt einfach. Das ist jetzt zeitlos. Das würde ich auch
Vor
100%
allem
als zeitlos bezeichnen.
genau, weil die Direction ist halt auch on point. Das
Ja.
habe ich in der ersten Szene, in der Eröffnungsszene, habe ich das schon gedacht. Darf ich das kurz zusammenfassen?
Natürlich.
Die Eröffnungsszene ist im Prinzip, wir öffnen den Film direkt mit dem Blick auf ein Casino. Dort gehen Alarmsirenen los, direkt. Hohe Schlagzahl. Wir sehen, wie Lupin mit seinem Kollegen, ich weiß nicht, wie er jetzt mit Daisuke Chigen, ich weiß nicht, ob jetzt mit Vornamen oder Nachnamen im Film benannt wird, bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, die beiden fliehen eben von diesem Casino und springen im Gleichschritt eben über verschiedene Hindernisse. Und das zeigt eigentlich direkt schon alles, was man wissen muss. Also auch ohne die Serie vorher gesehen zu haben, wissen wir, okay, die beiden sind Partner, die beiden arbeiten schon länger zusammen, weil die eben so synchron sind. Die beiden wissen genau, was sie tun, weil ihnen auch die Flucht relativ einfach gelingt. Und da das Casino so ein bisschen größer war und pompöser, wissen wir auch, dass die relativ große Jobs erledigen können, allein, weil sie haben dann die Karre voll mit dem Geld und es war niemand anders mehr dabei. Also können wir davon ausgehen, dass das nur die beiden waren. Und das ist halt wirklich, du hast die beiden direkt eingeführt, direkt etabliert, direkt charakterisiert. Und ohne die Serie gesehen zu haben, weißt du, okay, ich verstehe die beiden Charaktere und ich verstehe ihre Beziehungen zusammen. Das ist von der Regie so ein genialer Schachzug, genau diese Eröffnungsszene zu verwenden.
Ja, ich muss auch sagen, weil ich habe ja am Anfang der Folge erwähnt, man hört immer hin und wieder mal was, gerade mit Miyazaki kriegt man immer mal was mit, irgendeine Geschichte, irgendwelchen Kommentaren und so weiter. Und das hatte ich aber nicht davon, ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gehört habe, aber als der Tim und Struppi-Film 2011 rauskam, war das 2011, und irgendwo in der
Ja, das war der
Nachtzeit danach,
3D-Animierte.
genau, 3D-Animierte, hieß es nämlich mal, das habe ich aufgeschnappt, dass Miyazaki Cagliostro so gut fand. Und später dann, das ist jetzt nicht die, die du gemeint hast, sondern die, die dann im Land ist, diese erste Verfolgungsszene, dass er die als beste Verfolgungsszene aller Zeiten oder zumindest als Inspiration für Tim und Struppi und vielleicht auch Indiana Jones genommen hatte. Und das hatte ich noch im Kopf, habe ich mal gegoogelt. Zumindest IMDb sagt, dass es anscheinend nur so ein Scheingerücht ist. Das ist nicht bestätigt, auch nie von ihm bestätigt worden. Es wurde von irgendeiner Seite mal, die angeblich so mal im Interview oder irgendwie das aufgeschnappt hätte. Darum tue ich zumindest erstmal so sagen, weil es hat mich echt nochmal interessiert, hat es gestimmt, weil irgendwie könnte man sich so vorstellen, die Tim und Struppi-Szene, wenn du die auch anguckst, könnte man so sagen, ja, okay, Inspiration vielleicht davon da, weil aber auch echt diese Verfolgungsszene so gut ist. Ist einfach so großartig.
Generell muss man sagen, dass Miyazaki ja auch seine Verfolgungsszenen liebt. Kann man einfach mal so in den Raum stellen.
Ja. Ich war zumindest so, als ich in den Film reingegangen bin, erstmal natürlich nach den ersten 2 Minuten gut gestimmt, aber schon einfach das Thema, weil ich so Diebesfilme mega geil finde.
Ey, und auch generell Gentleman-Diebe ist einfach das Geilste. Ja. Ich habe mich auch direkt in den Film verliebt, das ist so gut.
Und darum, ich habe ja die ganze Zeit Lupin vorgehabt und es hieß ja mal, dass man mit dem gut einsteigen konnte. Da habe ich gedacht, okay, mit dem fange ich dann irgendwann auch an. Und dann, als immer so hieß, okay, vielleicht finde ich alle Ghibli-Filme, dann warte ich noch bis jetzt. Das heißt, ab jetzt kann ich vielleicht auch Lupin anfangen. Aber das heißt, da war ich schon positiv gestimmt. Und echt einfach, der hat gerockt, der Film. Der hat mir richtig gut gefallen. Den will ich mir vielleicht auch in Zukunft auch nochmal öfters angucken.
Also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, den Film nochmal zu schauen.
Ja. Gut. Dann, wie wollen wir da am besten einsteigen beim Ganzen?
Ich weiß nicht, ich finde den Film einfach generell super und egal was du mir jetzt vorwirfst, ich kann dir sagen, was ich toll fand oder nicht.
Okay, ich würde erstmal an die Musik gehen. Die ist erstmal auch gut, unter anderem natürlich, weil das Lupin-Theme drin ist, was einfach großartig ist. Muss man auch sagen, das ist eine der besten Theme-Melodien aller Zeiten. Fand ich schon vorher, seit ich zum ersten Mal gehört habe, vor ein paar Jahren, fand ich die einfach schon mega geil, weil die passt so perfekt dazu. Aber auch so insgesamt, der Rest an Filmmusik ist auf jeden Fall endlich mal so, dass er nicht austauschbar ist, sondern wo man auch sagt so, oh, die Stimmung, die das gerade erzeugt, ist ja mal mega geil. Ja. Mhm. War das schon der Stammkomponist, weil den fändest du ja so toll?
Nee, das war noch nicht. Das habe ich auch tatsächlich nochmal nachgeprüft.
Das habe ich nämlich gedacht.
Ich glaube, der hat erst mit Nausicaa mit den beiden zusammengearbeitet.
Und das hattest du ja erwähnt, dass du den so gern magst. Ne?
Ja.
Aber da kommst du noch nicht dazu, Lukas. Es dauert noch ein bisschen.
Ja, es dauert noch. Ja. Ich bin geduldig.
Dann auf jeden Fall Charaktere. Wir haben natürlich jetzt ein paar, konnten nicht so viel machen. Gerade hier so, seine Partner waren so ein bisschen im Hintergrund dieses Mal.
Ja, gerade auch Goemon, der ja buchstäblich erst nachher dazugerufen wird und dann eigentlich nur ein bisschen kämpfen durfte, aber das auch richtig gut gemacht hat. Und das hat auch Spaß gemacht, dort zuzuschauen.
Dann speziell, ich weiß nicht, wir haben halt nicht so viel gesehen, ob der jetzt Zenigata, ob der immer so eine bisschen größere Rolle spielt oder nicht. Also in dem Sinne, dass er jetzt halt so auch so fast teilweise Zweitcharakter ist in einem Teil des Films und so weiter.
Das war der Detektiv, ne?
Genau, richtig.
Ich kann auf jeden Fall sagen, dieser Moment, dass die beiden beschließen, zusammenzuarbeiten, ich kann mir gut vorstellen, dass das öfter passiert. Einfach weil das ja mit das Spannendste ist, wenn der Detektiv dann mit seinem geschworenen Gegner, dem Polizist, zusammenarbeitet. Aber auf jeden Fall, das hat auch Spaß gemacht. Die haben auch eine gute Dynamik zusammen, meiner Meinung nach.
Ja.
Und vor allem, weil wir ja auch später im Film sehen, wie schlecht dieser Polizist schauspielert und dass dieser Polizist einfach nie im Leben zu dem imstande wäre, was Lupin imstande ist, während auf der anderen Seite wahrscheinlich Lupin auch Dinge, die der Polizist kann, nicht kann.
Ja.
Gerade diese Politik außenrum scheint ja dem Polizisten mehr zu liegen als Lupin.
Ja. Lupin als Figur ist auf jeden Fall über allen erhaben. Du hast ja auch schon gesagt, er und Ichigen, die zwischen ihnen die beiden, die Beziehung und wie das alles ausgestaltet ist, ist auch einfach großartig, was sie so alles machen.
Ganz
und
kurz,
so weiter.
Ich finde es halt auch so gut, dass sie direkt nach der Eröffnungsszene, wo die in einem vollgestopften Auto sind, wo Lupin einen Blick auf die Banknoten wirft, schmeißt die alle raus. Hä, wie? Warum alle rausschmeißen? Ja, die sind alle gefälscht. Das war auch so gut. Vor allem Im Film wird öfter gesagt, ja, das sind die bestgemachten Blüten, die ich je gesehen habe. Ja gut, wenn jeder das direkt erkennt, sind die vielleicht gar nicht so gut. Aber okay.
Ja, und was man halt jetzt schon so leicht reingehen kann, weil ich ja dann einfach die Beziehung zwischen den Charakteren wird halt einfach auch durch die Animation so perfekt übertragen. Das sind halt am Anfang halt so speziell, ich habe jetzt mir so für jetzt zwischenmenschlich genommen, einmal ausquetschen, als er hier so, wo er so sagt, hier mach nicht einen auf Loner so ein bisschen, wo er ihn dann so in verschiedene so Stellen nimmt oder halt auch die Spaghetti-Szene, also zusammen Spaghetti essen. Und das ist einfach so, was das hat man vorher noch nicht, also in den vorigen zwei Filmen nicht so gehabt, fand ich, was halt einfach diese Charaktermomente, diese Charakteranimation in dieses Lustige auch noch reinbringt und einfach so perfekt dann noch die Beziehung zwischen den beiden zeigt. Das ist einfach mega gut gewesen. Hat mir richtig gut gefallen, diese ganzen Charakteranimationsmomente, die über den ganzen Film verteilt wurden, speziell bei Lupin, der ja alles so ein bisschen jetzt lustiger, leichter nimmt und sowas, ist einfach mega toll gewesen. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja. Hat natürlich auch so wieder die Fluggefährten, was gerne Miyazaki mag, mit dem
Hyrule-Kopfer
und so.
Wir haben auch mit Fuchiko eine starke weibliche Figur, was ja auch...
Ja, die diesmal natürlich auch nicht so viel hatte.
Konnte. Die hatte nicht so viel Screentime, das stimmt.
Da freue ich mich auf jeden Fall schon auf ihre Serie. Hast du mal den Artstyle gesehen von... Blablabla auf Fuchiko. Wie heißt der nochmal? Die... Naja, siehst du, dann kann ich die irgendwann schicken. Du wirst wahrscheinlich irgendwann auch mal Lupa also angucken. Die sind halt richtig gut.
Ja.
Hier,
egal, ich find's auch gerade nicht.
Mine Fujiko. Wie ist es, Lupin the Third? The Woman Called Fujiko Mine. Oh Gott, der Artstyle ist so geil. Darum will ich die ganze Zeit auch schon Lupin gucken, um das zu sehen, um Lupin zu gucken. Ah, ja. Gut. Richtig. Sie haben wir natürlich. Und den alten Mann, der so ein bisschen wahrscheinlich Inspiration genommen hat vom alten Mann aus Heidi oder insgesamt alte Männer, die Miyazaki gerne zeichnet.
Ja gut, das war ja jetzt auch eher so ein Supporting Character.
Ja.
Das war okay.
Dann, Lukas, was sagst du denn zum Schloss, dass das irgendwie so, das ist natürlich in 79 geschrieben worden, aber mit der Technik, dass alles ausfahrbar ist, mit auch diesen komischen Ninja, was auch immer, gebückten
ich fand das
Viecher...
Ich fand es aus zwei Gründen echt cool. Man sieht, dass der Graf von Cagliostro echt viel Kohle hat. Was so ein bisschen sein Motiv, diesen Schatz zu suchen, mit allen Mitteln möglich, nochmal als wirklich absolut gieriges Arschloch untermauert. Mhm. Weil er hat schon so viel, dass er buchstäblich ein Schloss hat, was dem Stand der Technik eigentlich voraus ist. Und trotzdem will er halt unbedingt an diesen Schatz kommen. Das macht es halt umso mehr, umso besser, wenn er dann doch so Stück für Stück die Kontrolle verliert. Dazu, das Schloss an sich finde ich eigentlich echt cool. Ich mag es gerne, diese Kombination generell Schlösser, die eben technisch aufgerüstet sind. Ich weiß, es ist in der Regel einfach der... das Versteck des Bösewichts und es einfach, ja, es muss irgendwie noch Sicherheitssystem haben, sonst ist so ein uraltes Schloss ja langweilig. Ist mir egal, ich finde es eigentlich gerade für so eine Gentleman-Dieb-Geschichte ist das optimal. Die Laser sind aber ein bisschen drüber, meiner Meinung nach, weil da machst du einen falschen Schritt und auf einmal, ich hatte mal ein Bein, ja, schade.
Weil du es gerade erwähnst, ist auch diese zwei Zerquetschtode, die auch so ein bisschen, wurde natürlich weggeschnitten, aber schon ein bisschen, oh, okay.
Das wollte ich auch sagen. Oh. Diese Momente, die eine Wache, die so relativ unbeteiligt einfach zwischen zwei Zahnräder kommt. Ich meine, filmtechnisch cool, um die Gefahr von dem Ort, an dem die sind, zu unterstreichen, aber irgendwie die arme Wache, ey.
Ja.
Die kann da halt auch echt wenig dafür. Und, den zweiten, das ist halt einfach karmisch. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie als Spoiler machen will. Ah, der Film ist 50 Jahre alt, scheiß drauf. stimmt nicht, er ist 42 Jahre alt, das tut mir leid, ich mache jetzt trotzdem einen Spoiler. um eben nochmal auf diese Gier von Cagliostro zurückzugreifen, dass er halt wirklich unbedingt jetzt an den Schatz muss, jetzt direkt den Mechanismus auslösen muss, während er da eigentlich noch mit Lupin kämpft. Das ist halt so ein bisschen das, was ihm dann zu Recht das Genick gebrochen hat, beziehungsweise ihn zerquetscht hat. Und es ist einfach gut, das ist einfach gut hergeleitet, gut aufgebaut, und wesentlich verdienter als die arme Wache.
Er hat nur seinen Job getan.
Ja, genau.
Ja. Dann natürlich auch, was immer für Animationsgut ist, ist auch, weshalb wir natürlich jetzt das so Diebesdinger immer cool finden, ist die Spionagetechnik. Das heißt natürlich eher im Enterhaken oder halt dann
Ja,
hier, muss gerade überlegen, was so alles gibt.
es war ja vielmehr eigentlich nur dieser Enterhaken.
Ja, oder halt was
Es gab ja nicht so
Fujiko
viel
irgendwie noch
mehr.
so hatte an Zeugs oder so und keine Ahnung.
Fujiko ist ja eigentlich auch eher so
Nee,
Rambo-mäßig,
was ich zum
ganz
Beispiel, genau,
blazing.
was mir eingefallen, was ich cool fand, war, weil er hat ja selbst seine Kugeln geschmolzen, oder? Das war doch das. Was so ein
Ich
bisschen
weiß nicht
aussah, als ob
genau,
er
was du
irgendwie Crack
meinst.
rauchen würde.
Ach so, ja.
Wo er seine eigenen Kugeln geschmolzen hat, weil natürlich man kommt vielleicht schlecht mit Schusskugeln durch. Das heißt, er hat sich so ein Set gebaut. Das habe ich gemacht mit der Spionagetechnik. Weil ich dachte
Ja,
zuerst, hä, was macht er da? Und dann ist mir
das
erst
fand
so,
ich.
ah.
Das
Ah.
fand ich auch krass, dass die praktisch eine komplette Werkstatt dabei haben, um eben ihr Equipment ja, zu reparieren, zu benutzen, zu verändern, zu verstärken, was auch immer. Ich meine, das macht ja auch total viel Sinn, wenn du da eine reisende Diebesbande bist. Da brauchst du sowas halt auch öfter
Ja.
mal. Und da kommst du mit nur einem Dietrich-Set vielleicht nicht so weit.
Ja. Auf jeden Fall, ey, Film ist, glaube ich, für jeden empfehlenswert. Ich habe jetzt noch ein paar Szenen, die ich, glaube ich, so sagen will, aber so kann man echt einfach nur noch schwärmen. Müsste jetzt einfach
Wie gesagt, ich habe mich auch total in den Film verliebt.
Podcast-Folge machen und dann immer stoppen. Das war cool, weil. Das war cool, weil. Ja. Weiß ich nicht. Also, ich hätte jetzt so zwei Szenen. Einmal. Als sie angegriffen werden von den, als zum ersten Mal angegriffen werden von den
Von
Assassinen oder wie auch das
den
nennst, ja. Weil es ja dunkel ist und dann Schüsse fallen und wie das mit dem Erhellen funktioniert, dass halt so rötliche Frames benutzt werden und so weiter. Oh, fand ich das geil. Oh, das war so gut. Ich kam nicht drauf
Ja,
klar.
das hab ich in dem Moment auch direkt gedacht. Ah, okay, das gefällt Julian
Das
auf jeden
ist so
Fall.
richtig geil gewesen. Und später als, der hier von Interpol, der Detektiv oder auch immer, als er in den Wasserstrahl reinguckt und man sieht dann von Lupins Perspektive, der ja gerade im Wasserstrahl drin ist, und wie das so verschwommen ist und wie er dann sich so, während er verschwommen ist, bewegt, fand ich auch einfach so mega geil. Das waren so Sachen, die mir speziell nochmal aufgefallen sind, neben den allen anderen, was halt so perfekt, super an Charakteranimationen und Animationen gemacht wurde.
Also generell sieht man hier eigentlich auch schon echt diese detaillierte Animation. Dass halt auch so natürliche Sachen wie eben das Mündungsfeuer oder das Wasser, was du ja gerade angesprochen hast, auch nicht einfach nur als Effekt auf dem Bildschirm gepackt werden, sondern dass halt auch, wie das physikalisch aussieht, wenn du tatsächlich in so einen Wasserspeier reinschaust oder wenn du tatsächlich irgendwie in einem dunklen Raum mit Mündungsfeuer nur sehen kannst. Und das ist ja generell auch eine Stärke, die Miyazaki oft zugeschrieben wird, dass er eben dieses Auge fürs Detail hat und diesen Realismus so zelebriert.
Ja. Auf jeden Fall regiemäßig kann ich jetzt auch nichts beklagen. Es ist echt einfach, geht alles flüssig ineinander über, hat alles Hand und Fuß. Einziger Kritikpunkt, glaube ich, an dem ganzen Film finde ich so ein bisschen, dass ich zumindest das Ende, also der Preis am Ende, fand ich so, meh, okay. Hat jetzt für mich so nichts
Ach,
gebracht, sag ich mal so.
du meinst, was letztendlich der Schatz war?
Richtig, den fand ich so ein bisschen.
Ja, das ist halt so dieses typische Bait and Switch. Der
Ja,
wahre
wahrscheinlich.
Schatz ist die Freunde, die wir auf dem Weg gemacht haben. Aber halt hier nochmal ein bisschen anders.
Ja, vielleicht
ein bisschen
auch zu der
mechanisch
Zeit.
Mechanisch ein bisschen beeindruckender, was ich gut finde. Was ja auch so Miyazaki-typisch ist, dass eben diese ganze Mechanik, du hast es vorhin mit der Flugmaschine angesprochen, aber auch der Uhrenturm
ja,
mit den
stimmt.
Zahnrädern.
Das muss er natürlich
und
auch noch erwähnen.
Der Mechanismus, letztendlich der Mechanismus, der den Schatz freilegt.
Ja, und der Showdown auch am Schluss, der
genau.
über das Ganze da funktioniert hat, ist natürlich auch mega geil.
Genau.
Stimmt, das habe ich gar nicht erwähnt, Lukas, sehr gut.
Das ist halt einfach, also so inszenatorisch und von der Animation her ist es alles richtig super und allein Rule of Cool mäßig, dass da einfach, was letztendlich der Schatz ist und wie der freigelegt wird, ist halt fantastisch. Ja. Ist einfach nur durch die Tatsache, wie es aussieht, bin ich vollkommen fein damit, wie das dargestellt wird und was das ist. Die Bedeutung in der Geschichte ist halt sehr austauschbar. Es hätte halt alles sein können,
ja.
was immateriell ist und was im Prinzip in die Richtung der wahre Schatz sind die Freunde, die wir auf dem Weg gemacht haben, geht.
Ja.
Ja.
War vielleicht 79 auch noch nicht so abgedroschen, das ganze Zeugs. Weil ich weiß nicht, wahrscheinlich heutzutage in Kinderserien, die man gesehen hat, kamen solche Szenen schon öfters mal vor, dass sowas freigelegt wurde. Und dann denkt man sich so, ja, okay, gut. Aber das fand ich dann
ja,
so ein bisschen.
Wenn, wie gesagt, das ist von der Ausführung noch
okay.
eine der besseren.
Deswegen. Und natürlich, okay, das will ich noch kurz erwähnen. Okay, das ist dir gerade auch noch eingefallen. Natürlich der Satz vom. Oh Gott, ich muss drüber lachen, weil es echt so. Ja. Ich glaube, wenn wir zusammengesessen hätten und dieser Satz kommt, mussten wir, glaube ich, alle lachen. So, was? Wieso?
Was meinst du denn?
Am Schluss, nachdem das Ganze passiert ist. Nachdem dann Lupin sich verabschiedet, ciao, wie heißt sie nochmal, die Prinzessin? Ciao, Clarice. Und dann kommt der, dann kommt Senigata dazu, der Director. Und dann bringt er diesen Spruch mit dem gestohlenen Herzen. Und ich konnte nicht mehr.
Ja,
ich konnte nicht mehr, das hat null
gepasst,
das fand
ich auch so, das fand ich auch so cheesy. Oh, das,
was
hat
er denn gestohlen?
Abgefeiert.
Dein Herz.
Ich konnte nicht mehr von vor allem, dass sie das nicht gesagt hat, sondern dass er das gesagt hat.
Ja.
Also das ist jetzt mal ultimativ cringy.
Das hat irgendwie nicht reingepasst, keine Ahnung. Ich konnte nicht mehr vor Lachen dann.
Nee, hätte sie das gesagt, hätte es halt vielleicht sogar noch Sinn gemacht, aber durch das, dass er das halt gesagt hat, ist das einfach super weird.
Ach Gott, ja gut. Okay, das muss doch erwähnt werden. Guck, das ist zum Beispiel was ich nicht in meinen Notizen hatte, was auch noch erwähnt werden musste. Ach Gott, ey. Gut.
Ja, bei dem Dub, den du geschaut hast, wie wurde Sayonara übersetzt?
Keine Ahnung, daran kann ich mich doch nicht mehr erinnern.
Okay, gut.
Ich gucke nur manchmal ist halt so ein bisschen, wenn halt der Name von der Person genannt wird und dann wird irgendwie noch mal ein bisschen mehr dran gesetzt, wo ich mir dann denke, okay.
Nee, weil es ist. Bei mir war es halt Adieu und ja, Adieu passt ja ganz gut, weil Französisch, keine Ahnung.
Heißt nicht Lupin Italiener?
Nee, Lupin ist Franzose.
Okay, weil ich dachte, ach so, nee. Ah, okay, jetzt verstehe ich wieso. Weil ich hatte im Kopf nämlich, dass Lupin Part 4 wurde nämlich zuerst irgendwie so ein paar Wochen vor dem japanischen Release in Italien veröffentlicht. Liegt, glaube ich, daran, dass Lupin Part 4 in Italien spielt. Das könnte es gewesen sein.
Okay,
glaube ich so.
Aber Lupin ist tatsächlich Franzose und basiert auch auf einer Romanfigur von einem Franzosen aus Frankreich.
Da hat man sich damals noch nicht so dran gesetzt, wie zum Beispiel bei hier Sherlock, wo man dann sagen muss, so hier, könnten wir bitte Lupin, der hat es einfach gemacht. Der heißt Lupin der Dritte.
Ja. Nee, weil zum Beispiel auch bei Persona 5, wo ja auch die Hauptcharaktere alle so eine Verbindung zu den alten, in Anführungszeichen, Gentleman-Dieben haben, ist auch für den einen Arsène halt, also der Vorname von Lupin, der Vertraute und deswegen, generell, das ist so diese alten Gentleman-Diebe, die da so bekannt sind. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach so, genau, Sayonara. Ich weiß, dass du jetzt gleich wieder auf mir rumhackst deswegen, aber Sayonara ist ja eine japanische Verabschiedung, die impliziert, dass man sich eine lange Zeit oder vielleicht auch gar nicht mehr im Leben wieder sieht. Und das fand ich eine gute Wahl. dass er im Prinzip sagt, so, ich habe dir jetzt geholfen, ich bin jetzt weg, guck, dass du alleine
Bye-bye.
klarkommst.
Bye-bye. Wiedersehen.
Ja,
Okay,
genau.
schön, dass du nochmal erwähnst, Lukas.
Ja, für irgendwas muss es ja gut sein.
Gut.
Okay. Ich glaube, ich wollte noch ein paar Kleinigkeiten sagen. Storytechnisch ist das Ganze hier auf jeden Fall deutlich besser. Gerade auch der Plan, den die am Ende durchziehen, ist richtig cool. Fand ich gut, fand ich auch gut hergeleitet. Das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Und ich glaube, das war's sogar
Ja,
schon.
wir haben ja schon einfach
Es
gesagt,
ist
dass wir
halt
darüber
einfach auch
schwärmen, dass
eine.
der richtig gut war, der
Es ist
Film.
halt auch einfach ein echt guter Film.
Ja. Und
Würde ich
anscheinend.
auch jedem empfehlen, da noch mal reinzuschauen, wenn man
Genau.
es noch nicht gemacht hat.
Und dass man ihn anscheinend auch gut benutzen kann als Einstieg für Lupin ins Lupin-Franchise. Auch noch super.
Nur eine Sache hat mich ein bisschen geärgert.
Okay.
Jetzt außerhalb vom Film jetzt. Das ist was drüber hinausgeht, was meine Erfahrung war. Ich habe versucht, mir die DVD zu bestellen. Beziehungsweise die Blu-ray. Ich glaube, den Film gibt es in deutscher Fassung nicht auf Blu-ray. Ich habe geguckt, wie man da drankommt. Die deutsche Version hat irgendwie 30 Tage Lieferzeit, wo ich gedacht habe, yo, nein. UK Import ist in 2 Tagen da und günstiger. Leute, bitte. Kriegt das mal auf die Reihe. Das ist schon das zweite oder dritte Mal, dass das jetzt passiert ist mit Sachen, die wir im Podcast besprechen. Und wir besprechen fast nur Sachen, die wir im Simulcast gucken.
Ja.
Also, bitte, Leute.
Zumindest der Film ist auch ganz gut für als digitale Plattform in Deutschland zur Verfügung. Hatte ich jetzt so gesehen.
Ja, wo?
Ich glaube bei Amazon Prime, Google Play und so ist es doch, oder? Ist immer ein bisschen schwierig bei mir, weil ich
Weil
werde immer
ich
weitergeleitet auf die
konnte.
englischen, amerikanischen Seiten. Weil ich kein VPN habe, wird es bei mir immer schlecht angezeigt. Darum. Ich glaube, Amazon Prime kannst du ihn halt kaufen.
Weil. Ja, gut, bei Amazon Prime kannst du ihn kaufen.
Ja, zum
Aber
Beispiel.
auch nur bei Amazon Prime
Sicher, ich
und
bin
halt
bestimmt
auch.
iTunes, kannst du garantiert auch kaufen.
Nee, ich guck gerade bei. Ich gucke gerade bei Letterboxd, die haben so ein Plugin, wo du sehen kannst, wo du es in
Okay.
deiner Region kaufen kannst. Und zwar nur auf Amazon Prime und für 17 Euro als Digitalfilm. Das ist dann schon ein bisschen, das tut schon ein bisschen weh. Da will man dann, glaube ich, doch lieber die DVD haben,
Statt
wenn
die
man
eh
schon
dran
17
schreiben und dann wird
Euro
es
bezahlt.
angezeigt.
Hä?
Ja, das war so doof. Ja, wie gesagt, wenn eh die ganze Zeit nur die US-Sachen angezeigt, ist ein bisschen schwierig bei mir. Ja.
Ja.
Gut. Dann noch kurz als kleine Geschichtsrunde hinten dran. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Toshio Suzuki, der dritte Ghibli-Gründer, hatte versucht, bei Horus die beiden anzuschreiben und wurde abgelehnt. Jetzt Cagliostro hat es funktioniert. Also er hat dann hier geschrieben, hey Miyazaki, ich würde gerne einen Artikel über Cagliostro schreiben. Wie sieht's aus? Und das ist nämlich dann auch der Zeitpunkt, weil sie sich dann darauf geeinigt haben, ja klar, wo dann auch ihre Geschäftsbeziehung, Freundschaft, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, entstanden ist, was ja dann auch für den nächsten Film verantwortlich war. Da kommen wir dann drauf, wahrscheinlich. Also jetzt kommt auf an, was wir als nächsten Film nehmen, müssen wir noch gucken.
Ja, ich glaube, es gibt noch drei, die vor der tatsächlichen
Ja, schauen
Ghibli-Gründung
wir mal, was wir da so reinnehmen oder nicht. Das ist ein bisschen
entstanden sind.
schwieriger jetzt. Die waren klar, dass wir die reinnehmen können. Bei den anderen wird noch so ein bisschen so. Gucken wir mal. Gut, Lukas. Wir haben jetzt endlich begonnen, Studio Ghibli, mehr oder weniger.
Das wollte ich eigentlich in der Einführung schon mal anmerken, dass wir im Anime-Podcast haben und dass wir tatsächlich 60 Folgen geschafft haben, ohne auch nur einmal über Ghibli zu reden.
Ja. Muss gerade
In
überlegen, du
dem
hast doch ein
Umfang
bisschen was darüber
zumindest.
geredet, oder?
Ja, ich glaube, wir haben zwischendrin, ich
Du
glaube,
hast zwischendrin darüber
beim
geredet.
Einjahres-Special habe ich angemerkt, ja, wir haben ein Jahr als Anime-Podcast geschafft und haben nicht einmal über Ghibli geredet.
Du hattest doch aber
Das war
doch,
so die
du hast doch auf
Sache.
Netflix jetzt zum Beispiel Kikis Lieferservice geguckt und du hattest bestimmt mal kurz mal erwähnt gehabt, da bin ich mir sicher.
Ja, kurz mal drüber geredet, aber nicht als
Okay.
Kapitelmarke im Podcast oder so.
Ist aber auch viel, weil mindestens mal jetzt die Netflix-Sachen, also die, die auf Netflix kamen, das waren 21 Filme. Das sind halt schon mal, wenn du denn zwei Filme pro Folge vielleicht mal drüber reden wollen würdest, je nachdem, weil die werden jetzt, denke ich mal, kommt man vielleicht ein bisschen mehr drüber reden, weiß ich jetzt nicht. Dann sind es jetzt halt auch schon irgendwie so 10 Episoden, wenn wir alle 2 Wochen halt. Das ist ja ewig, wo ja, wir dann über.
Wenn man bedenkt, dass es erstmal noch 3 Filme von den beiden gibt, die noch außerhalb von Ghibli gemacht wurden.
Genau, richtig, deswegen, ey.
Ist halt schon. Also, wir sind noch nicht mal bei der richtigen Ghibli-Geschichte. Ja.
Naja.
Und werden wahrscheinlich schon mal 2 Folgen dran sitzen.
Richtig. Ich hoffe aber, den Leuten hat es gefallen, vielleicht auch mal so einen Anstoß zu geben. Da gab es auch vorher vor Ghibli was. Was hat denn Miyazaki oder Takahata mal davor gemacht? Und sonst jetzt ja auch mal so ein bisschen Kontext zu geben für uns. Ist auch ganz interessant.
Ja.
Ja.
Generell ist es einfach ein super spannendes Thema. Man merkt auch, wenn man sich mit Miyazaki beschäftigt, gerade die 10 Years of Miyazaki, glaube ich, heißt die Doku-Reihe, wenn man sich die anschaut, nimmt man schon ein bisschen was mit. Und wenn man dann Leute drüber reden hört, jeder, der das gesehen hat, hat irgendwo einen anderen Punkt, ein anderes Zitat von Miyazaki, wo er sagt, ah, das hat ganz schön Eindruck auf mich gemacht, weil der Mann ballert einfach die Weisheiten am laufenden Band raus. deswegen kommt wahrscheinlich auch mit Lebenserfahrung. Deswegen freue ich mich auch da demnächst einfach noch mehr zu sehen und mit dir drüber zu sprechen.
Ja, auch noch für die Leute, die jetzt gedacht haben, dass wir jetzt wirklich regelmäßig, bis wir jetzt die Reihe durch haben, das bringen. Das ist auch eher so gedacht, machst du für zwischendrin, das können wir vielleicht auch mal vorher aufnehmen, falls wir dann so eine Folge brauchen, wo wir nicht viel Zeit haben, dass wir die dann einfach später ausstrahlen und so.
Ja.
Darum, es kann sein, dass wir mit der Reihe, mit allen Ghibli-Filmen dann auch erst so mal nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres durchziehen, vielleicht mal, vielleicht auch erst in 2 Jahren, keine
Ende
Ahnung.
Ende nächstes Jahres? Ich hätte eher so angesprochen, wenn der nächste Miyazaki-Film kommt, sind wir dann endlich fertig.
Okay,
gerade wenn,
das ist gut,
gerade
Lukas.
Gerade wenn du die Goro Miyazaki-Sachen noch mit reinnehmen willst.
Ja, gucken wir mal einfach.
Ah, jetzt komm schon.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht auf einmal, Goro bringt irgendwie nächstes Jahr einen Film raus, gewinnt einen Oscar, wer weiß. Und dann bist du auf einmal, fuck, was ist hier passiert? Wir müssen es jetzt analysieren. Wie waren seine vorigen Filme? Was hat er verbessert? Wer weiß.
Tja. Ja.
Gut, ja. Aber dann schließen wir es heute mal ab. Die oder einige Filme vor Studio Ghibli, aber die für Studio Ghibli interessant sind. Ja.
Ja.
Ich würde es einfach verabschieden. Du verabschiedest doch dich immer zuerst,
Lukas. Ach so, ich darf, stimmt, ich darf mich immer als erstes verabschieden.
Das ist schon so aus der Reihe.
Gut, ja, ich weiß nicht. Letzte Woche war hart. Ghibli-Filme haben mir geholfen, durchzukommen. und damit verabschiede ich mich auch für diese Woche. Ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf Twitter und MyAnimeList. Ich habe auch einen Blog, wo ich über Filme rede, weniger über Anime. Also wenn ihr meine fehlgeleiteten Referenzen auf Filme der 60er Jahre gemocht habt, dann ist der Blog wahrscheinlich nichts für euch, weil da kenne ich mich tatsächlich mit dem aus, was ich rede.
Oh Mann.
Aber das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich war Julian. Mich findet man unter Lukeol, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList und Twitter. Und wir nehmen jetzt trotzdem mal die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Die wird vielleicht bei euch nicht mehr so aktuell sein. Wir werden nicht Panda Gupanda und Sonnenprinz bzw. Horus aufnehmen, weil wir gedacht haben, ja, man kann es schon verstehen, wieso sie jetzt nicht bei uns verfügbar sind. Es wäre halt so ein Kandidat vielleicht, wenn irgendwie Crunchyroll sich mal begibt und sich so denkt, so hey, geschichtlich vielleicht relevant, ja, nehmen wir mal rein, aber ich weiß nicht, wie es da mit Lizenzen.
Die lizenzierten Anime sind ja auch eher so eine Wunschliste und
ja,
es gibt, glaube ich, höhere Prioritäten als Panda Gupanda.
Richtig. Gut,
auch
dann,
wenn ich super gerne in deutscher Synchro das Lied hören würde.
Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nonambiori Nonstop, Bakano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari aus der Balkon Kise Monogatari, Natsume Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Today's Menu for the Emma Family und der dritte Big of Honio Movie.